sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, vor einigen Monaten war meine Frau und ich eingeladen bei einem befreundeten Ehepaar, das jetzt Ende des Jahres nach Amerika in den Urlaub fährt. Die flogen erst nach New York und dann weiter in den Westen der Vereinigten Staaten. Und dieses Ehepaar, vor allen Dingen die Frau, bereitete sich intensiv auf diesen Urlaub vor. Auch eine ganz teure Angelegenheit und sie freuten sich auch sehr darauf. Und das ganze Abendessen, zu dem wir eingeladen waren, war bestimmt von den Erzählungen darüber, was man sich alles angucken wollte. Erst in New York, dann in Grand Canyon, Los Angeles, San Francisco. Und die Frau hatte schon überall geguckt, wie das heute so geht. Nicht nur in irgendwelchen Reiseführern, sondern eben auch im Internet. Und die war so informiert, die hatte vor diesen 3 Wochen, die sie jetzt verbringen sollte, viel mehr Zeit mit der Vorbereitung verbracht, als das, was sie tatsächlich hatte. Und die hat erzählt und erzählt und erzählt und erzählt. Und irgendwann konnte ich mir die Bemerkung nicht verkneifen, nicht weil mich das gelangweilt hätte, sondern ich habe gesagt, hör mal, beschäftigst du dich denn auch ausreichend damit, wo du eines Tages die Ewigkeit verbringst? Und da war Funkstille. Also für diese 3 Wochen in Amerika, da war richtig investiert worden, aber auch die Frage, wo werde ich denn eines Tages sein, wenn ich sterbe, da wusste die Frau nichts zu sagen. Wir haben, als wir zum Gottesdienst eingeladen haben, so ein Kärtchen verteilt und da stand drauf als Thema, was kommt nach dem Tod? Und das soll Thema in dieser Predigt sein, was kommt nach dem Tod? Denn das ist wirklich wichtig. Es ist nicht wichtig zu wissen, wo man den nächsten Urlaub verbringt und was da sein wird, 2 Wochen Gran Canaria oder Ostsee oder irgendwo, was weiß ich, in Dubai. Das ist nicht entscheidend. Wichtig ist, dass man weiß, was passiert denn mit mir, wenn ich gestorben bin. Das ist übrigens eine Frage nicht nur des christlichen Glaubens, sondern für jeden denkenden Menschen. Da muss ich als Mensch, der weiß, dass es eines Tages zu Ende geht, wie wir es eben im Psalm 90 gehört haben, eine Antwort drauf haben. Was passiert denn nach dem Tod mit mir? Wissen Sie was, da bin ich immer wieder erschrocken drüber. Erschrocken drüber, wie viel Unkenntnis selbst bei gebildeten Menschen, ja selbst Menschen im kirchlichen Milieu vorherrschen darüber, was denn passiert. Was kommt nach dem Tod? Da gibt es alle möglichen Vorstellungen. Da gibt es so ein bisschen lächerliche Dinge, so, ja, da steht man vor dem Petrus am Himmelstor und der fragt dann danach, wie das Leben gewesen ist. Das sage ich, das glaubt man nicht wirklich, oder? Nee, glaubt keiner wirklich, aber das sind solche Plattitüden. Oder da wird gesagt, das ist schon so ein bisschen intelligenter, nach dem Leben hier wird dann eines Tages meine Seele in den Himmel fahren. Sag ich, wo ist das denn hier? Da steht doch in der Bibel, Herr Pastor, nicht? Müssen Sie doch wissen, sage ich, da steht nichts in der Bibel vor. Da steht was von leiblicher Auferstehung. Diese Vorstellung nicht mit der Seele, das ist irgendwas Platonisches, Neuplatonisches aus der griechischen Philosophie. Aber das wird nicht passieren, dass da irgendwie nur die Seele dann irgendwie rumwabert in irgendwie so einem Nirvana. Weil andere, die meinen dann wieder so, ja, ich komme dann erstmal ins Fegefeuer. Da bleibe ich so lange drin, bis all meine Sünden abgebüßt sind. Und da frage ich, wo kommt denn das her? Ja, ich bin erzählt worden vom Pfarrer, das glaube ich dann nicht, aber ey, was ist das für eine Vorstellung halt? Nicht ins tiefste Mittelalter, hat mit der Bibel damit nichts zu tun. Ja, was wird denn jetzt? Was wird denn jetzt nach dem Leben hier, wenn wir gestorben sind? Was passiert denn, wenn wir dann gestorben sind und die Augen zugemacht haben, den letzten Atemzug hier auf Erden getan haben? Dazu sagt die Bibel ganz, ganz eindeutiges. Und ich lese Ihnen und euch jetzt einen Text vor, als Predigtext. Den habe ich über 10 Jahre lang bei jeder Beerdigung gelesen, wenn der Sarg herabgelassen wurde. Weil mir das immer wichtig war, dass in diesem Moment, wenn der Sarg in die Erde kommt, die Menschen, die da sind, noch einmal hören, was wirklich passiert. Was wirklich passiert, wenn wir die Augen zumachen und wenn der Herr uns abruft von dieser Welt. Wir wollen hören als Predigtext Johannes 5, Vers 24 bis 29 und in Ehrfurcht gegenüber Gottes Wort wollen wir uns erheben. Jesus Christus sagt da, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Und er kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgekommen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden, die Stimme des Sohnes Gottes, und die sie hören werden, die werden leben. Denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber. Und Er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichtes. Amen. Wir wollen Gott stille werden und beten. Liebe Herr und Heiland, du schenkst uns jetzt dieses Wort aus dem Johannesevangelium für diesen Sonntag. Du schenkst uns dieses Wort für unser Leben. Und ich möchte dich bitten für die Predigt, für das Nachdenken über dieses heilige und lebendige Wort, dass du uns begegnest in der Predigt und dass du uns die Bedeutung eröffnest, die in diesen Versen stecken. Das wird nur dann gelingen können, Herr, wenn du uns deinen guten Heiligen Geist schenkst. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten, Herr. Segne du selber durch deinen guten Geist das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Was kommt nach dem Tod? Nach dem Tod, liebe Gemeinde, kommt der dreifache Ausgang. So sagt es dieses Wort ganz deutlich in Extrakt, aber so sagt die Bibel an ganz, ganz vielen Stellen. Ein dreifacher Ausgang. Und das muss man ganz klar differenzieren. Es gibt erstens den Ausgang für diejenigen, die mit Jesus Christus leben. Und für die gibt es das erste, das ewige Leben, unmittelbar und postmortal. Den zweiten Ausgang gibt es, und da komme ich gleich in den Sieger drauf, für einen, diejenigen, die gute Werke getan haben, aber Christus nicht gekannt haben, die werden nach einer Zeit im Totenreich zum Ende aller Zeiten im Gericht von Jesus auferweckt, zur Auferstehung des Lebens. Und es gibt das Dritte, am Ende der Zeiten auferweckt werden, wenn ich ohne Jesus gelebt habe, zur Auferstehung des Gerichtes. Ich möchte über alle drei Ausgänge heute etwas sagen. Und als erstes möchte ich etwas sagen über den wunderbaren Ausgang. Meistens mache ich so in den Predigten halt, nicht, wenn ich über die Ewigkeit spreche, dann nehme ich das Ganze zum Schluss, die so wunderbar ist. Heute habe ich sie mal an den Anfang gesetzt, weil auch unser Predigtext damit beginnt. Das möchte ich verkündigen. Wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn das der Herr deines Lebens ist, dann hast du keine Probleme. Nicht in dieser Welt und vor allen Dingen nicht, wenn du gestorben bist. Halleluja, dann darfst du wissen, dann wirst du weiterleben, dann kann dir nichts passieren. Das steht hier in unserem Predigtext. Ich lese es nochmal, damit wir es hören, damit es ganz Bremen hört. Jesus Christus spricht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat, also nicht wird er, sondern der hat jetzt schon, der hat das ewige Leben, kommt nicht ins Gericht, ganz wichtig, kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jetzt kommt die Stunde und jetzt kommt, ist schon jetzt, dass die Toten hören werden, die Stimme des Sohnes Gottes, und die sie hören werden, die werden leben. Das heißt, wenn du zu Jesus gehörst, dann wirst du hier die Augen zumachen, dann wirst du hier den letzten Atemzug tun und dann sofort in der Ewigkeit sein. In einer Welt, die so viel schöner und besser ist, als ich sie mit meinen kleinen Worten darstellen kann. Unmittelbares, postmortales Weiterleben. Und das deshalb nur, weil du zu Jesus gehörst. Ich schränke das nur direkt ein, weil wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du Glied an seinem Leib. Und dieser Leib ist ja schon auferstanden. Der kann gar nicht tot sein. Der hat den Tod besiegt. Und weil das so ist, wirst du weiterleben. Halleluja. Also, wenn du jetzt wirklich für dich sagst, Jesus ist der Herr meines Lebens, dann darf ich dir das noch einmal ganz neu zurufen. Der Tod hat keine Macht mehr. Du hast den Tod durch das Leiden und Auferstehen unseres Herrn Jesus Christus mit besiegt. Ich habe schon häufig, wie das so für den Pastor üblich ist, über die Auferstehung gesprochen. Und bevor ich hier nach Bremen gekommen bin, war ich 10 Jahre im Siegerland und dort war ich unter anderem auch bei der Feuerwehr tätig, als Notfallseelsorger und Fachberater Seelsorge. Die Feuerwehr in Siegen, das war ein großer Verein, die hatten so knapp 800 Leute, 150 in der hauptamtlichen Wache und 700 Leute etwa so ehrenamtlich. Und der Chef dieser Feuerwehr, das war ein Atheist. Netter Mann, Matthias Ebert, ich kann auch den Namen nennen, ganz fitter Feuerwehrmann, aber der glaubte nicht an Jesus. Und ich habe mal einen Feuerwehrgottesdienst gehalten, habe auch über die Auferstehung gesprochen. Und als er in der Zünder gekommen hat, gesagt, pass mal auf, der war Beamter bei der Stadt Siegen. Wenn ich als Beamter etwas beurkunde für die Stadt Siegen, dann hat das Rechtskraft. Das, was du gesagt hast, kannst du mir das beurkunden? Du hast davon gesagt, wenn ich an Jesus glaube, dass ich dann weiterlebe, kannst du das beurkunden? Da habe ich gesagt, hör mal, Matthias, das mache ich dir. Da habe ich dir eine Urkunde fertig gemacht. Eine Urkunde, geschrieben von unserer Kirchengemeinde. Hiermit garantiert die Kirchengemeinde Ruppach-Seebach im Namen des auferstandenen Jesus Christus, dass wenn du, Matthias Ebers, an Jesus Christus glaubst und ihm vertraust, ewig leben wirst. Habe ich Stempel drunter gesetzt, halt nicht, da ist er hingegangen und hat sich das eingerahmt und in sein Büro gehangen. Nach einiger Zeit hat er Besuch gehabt von einem anderen Pfarrer, der hat mich dann angerufen, als er das gesehen hat, hat er zu mir gesagt, Olli, das kannst du nicht machen, du kannst doch nicht als Pfarramt so eine Bescheinigung ausschreiben, nicht, da haben wir doch gar keine Rechtskraft mehr dran. Da habe ich gesagt, wenn ich das nicht bescheinigen kann, höre ich auf den Tag auf, Pastor zu sein. Das kann ich bescheinigen, nein, das muss ich bescheinigen im Namen des auferstandenen Jesus Christus. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Halleluja, der Herr lebt. Und wer an ihn glaubt, der wird ebenfalls leben. Wunderbar. Und Leute, das, was uns erwartet in der Ewigkeit, das, was die Schrift sagt, was hier drin steht, das ist so klasse, dass der Apostel Paulus sagt, Sterben ist mein Gewinn. Der ist in Ephesus im Gefängnis, wird gequält und gefoltert und sagt, ich wünsche mir nur eins, ich will sterben, auch wenn ich wieder freikomme, um endlich beim Herrn zu sein. Er sagt, ich bleibe nur in diesem Leben, damit ich mein Auftrag noch erfülle, aber ich freue mich so auf den Tod. Sterben ist mein Gewinn. Und ganz gleich, ob du im Gefängnis sitzt, oder ob du Millionär bist, ob du eine glückliche Ehe hast oder keine Ehe hast, wirklich das Beste für dein Leben, das kommt noch. Ich habe mal bei einer Evangelisation über die Auferstehung gesprochen, da kommt nachher ein junger Mann zu mir und sagt, wenn man ihm zuhört, Pastor Latze, da wird man ja selbst mal gefährdet. Da freut man sich ja richtig auf die Ewigkeit, da möchte man ja gar nicht mehr hier sein. Da sage ich, wissen Sie was, dann haben Sie richtig was verstanden. Das ist tatsächlich so. Aber, habe ich gesagt, wir dürfen uns natürlich nicht das Leben nehmen, weil Gott uns, solange wir hier sind, einen Auftrag gegeben hat. Und den kann ich natürlich in aller Freudigkeit tun. Gerade deshalb, wenn ich weiß, was mich erwartet. Und das möchte ich noch einmal ganz deutlich sagen. Ihr, die jetzt zu Jesus gehört, ihr seid unmittelbar in der Ewigkeit. Die Bibel nennt das die erste Auferstehung. Die unterscheidet ganz klar, ja auch schon hier in diesen 5 Versen. Das ist die erste Auferstehung, wo ihr dabei seid. Und wenn du Jesus Christus dein Herr nennst, bei all deinem Kleinglauben, bei all deiner Sündhaftigkeit, die trotzdem noch bei dir ist, aber wenn du durch den Heiligen Geist Jesus den Herr nennst, dann möchte der Herr dir das nochmal ganz deutlich machen. Du hast nichts mehr zu befürchten, nicht in diesem Leben und auch nicht im Sterben. Das ist der erste Ausgang für die, die in Jesus Christus sind. Das ist die richtig gute Sache. Unmittelbares, postmortales Weiterleben. Wir kommen zur zweiten Gruppe Menschen. Jetzt muss man wissen, dass es nach einer ersten Auferstehung eine zweite Auferstehung gibt. Die erste Auferstehung geschieht schon unmittelbar. Die ist jetzt schon dran. Steht auch schon in der Bibel, als Jesus gekreuzigt wird, den Tod besiegt hat. Da geht es schon los mit der ersten Auferstehung. Da laufen durch Jerusalem schon die ersten Heiligen. Und es geht jetzt immer weiter. Jeder, der in Jesus stirbt, der kriegt jetzt schon die Stimme Gottes zu hören, wenn er gestorben ist und lebt weiter im Paradies beim Herrn. Aber am Ende aller Zeiten, so sagt die Bibel, da kommt der Tag, wo das Gericht gehalten wird. Da kommt das große Weltgericht. Da spricht die Bibel immer wieder. Können Sie nachlesen? Lesen Sie bitte alles nach in der Bibel. Immer wieder gucken, ob das stimmt, was ich sage in der Bibel. Matthäus 25 oder Offenbarung 20. Lesen Sie es nach. Kommt das große Weltgericht, wo Gott, so heißt es, alle herausrufen wird, die noch in den Gräbern sind. Davon spricht ja auch dieser Bibeltext. Nicht wundert euch darüber nicht. Es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Hallo? Eben in Vers 24 hieß es, sind doch schon alle auferstanden, kommen nicht ins Gericht. Nochmal, das sind die Menschen, die zu Jesus gehören. Jetzt sprechen wir zu denen, die zu ihren Lebzeiten Jesus nicht angenommen haben. Denn auch die, die gehen nicht irgendwie durch und nicht am Ende der Zeiten kommt dann irgendwie so ein gnädiger Gott und sagt, ist alles gut. Nein, die holt er alle ins Gericht. Wir haben mit dem Gericht nichts zu tun als Christen, die wir zu Jesus gehören. Wir sind ins Gericht durchgekommen, das steht hier so, das sagt Jesus. Aber die, die ohne Jesus gestorben sind, die bleiben im Totenreich, in den Gräbern, bis zum Ende aller Zeiten, wenn diese Erde beendet wird. So sagt die Bibel. Das Totenreich übrigens ist etwas, was am Ende der Zeiten selber vernichtet wird, und zwar in die Hölle geschmissen wird. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, das wird auch immer wieder verwechselt. Ich habe eben davon gesprochen, es gibt so viel Unklarheit über das, wo der Grand Canyon liegt, wo Los Angeles liegt, San Francisco, wissen alle. Aber dass es ein Unterschied ist zwischen Totenreich und der Hölle, das wissen viele Menschen nicht. Das Totenreich ist der Aufenthaltsort, die Bibel nennt das Sheol, wo die Menschen sind bis zum Ende des Gerichtes, die ohne Jesus gestorben sind. Und am Ende der Zeiten wird dieses Totenreich selber vernichtet, weil es dann leer sein wird und wird in die Hölle geschmissen. Die ewige Verdammnis, das ist ein ganz furchtbarer Ort. Aber erstmal werden bei der zweiten Auferstehung alle Menschen hervorgerufen und dann sagt die Bibel, dann werden die Bücher aufgetan. Und dann wird gerichtet nach den guten und nach den schlechten Werken. Ich stelle mir das so vor, dass Gott natürlich jemanden, ich sage jetzt mal, so einen Bauern im Hindukusch, so einen Afghan, der das Wort Jesu nie gehört hat, zu dem nie das Evangelium gedrungen ist, den kann der natürlich nicht danach aburteilen, ob er ihn angenommen hat oder nicht. Sondern der wird gerichtet nach seinen Werken. Da wird der Bibel klar gesagt, da werden die, die gute Werke getan haben, angenommen und die, die schlechte Werke getan haben, verworfen. Das ist die zweite Auferstehung. Das bricht so ein bisschen unser reformatorisches Verständnis. Ich habe da auch immer wieder meine Probleme mit, aber Ich bin ja nicht der Herr über die Schrift. Die Schrift sagt das deutlich, dass das geschieht am Ende aller Zeiten. Die Menschen, die Jesus nicht angenommen haben, die werden zum Gericht gebeten. Und da wird es einen Teil geben, die angenommen werden. Die werden eingehen in die Ewigkeit. So heißt es hier, sie werden hervorgehen, die Gutes getan haben, zur Auferstehung des Lebens. Es gibt weiter Auferstehung. Ich habe das mal an den Konfirmanden erzählt, die hier in Bremen, sondern da in Sieg, in meiner alten Gemeinde, war so ganz schüttiger. Und da sagt er, hat sich gemeldet, ich war damals immer noch per Du mit den Konfirmanden, Olli, wenn das so ist, dann brauche ich ja Jesus eigentlich gar nicht. Mache ich nur ein paar gute Werke und dann bin ich dabei. Sag ich, du kanntest Jesus, du kannst ja was den Namen abgelehnt, dann bist du drin und sage ich, du wirst es nicht hinkriegen. Ich sage, ich würde mit meinem Leben, nachdem ich das in der Bibel verstanden habe, nicht in die Ewigkeit kommen, wenn ich Jesus nicht hätte. Meine guten Werke würden mir nicht helfen. Nicht die Besuche, die ich bei alten Menschen gemacht habe, nicht irgendwelche Beerdigungsreden, die ich gehalten habe, das hilft mir alles nicht. Nicht die Gelder, die ich gespendet habe, das hilft mir alles nicht. Und vor allen Dingen habe ich mir eins gesagt. Ich könnte niemals mit der Ungewissheit leben, dass ich eines Tages vielleicht doch verworfen werde, dass es am Ende der Zeiten nicht reicht. Mit dem Gefühl möchte ich nicht leben. Halleluja, ich habe Jesus. Ich muss mir keine Gedanken mehr machen über meine Ewigkeit. Ich möchte nicht damit leben, dass ich nicht genau weiß, werde ich nun in der Ewigkeit sein oder werde ich doch verworfen werden. Dieses Gefühl möchte ich nicht haben. Deshalb bin ich froh, dass ich zu Jesus gehöre. Dann hat der Konfirmand weitergefragt und gesagt, ja, das ist die mit den guten Werken. Und sagt er, aber wie ist es denn mit den kleinen Babys? Wie ist es denn mit so einem Kind, das mit 2 Jahren stirbt? Und Jesus, dann hat er von jemandem gesprochen, der Nachbarschaft, der war gleich alt wie er, der war geistig behindert. Der konnte nicht seinen eigenen Namen sagen. Er hat gesagt, weißt du was, da steht in der Bibel auch drin. In der Bibel steht für diese beiden Menschengruppen was ganz Deutliches drin. Da steht drin, selig sind die geistig Armen, denn ihrer ist das Reich Gottes. Und Jesus sagt zu den Kindern, lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihrer ist das Reich Gottes. Also das Reich Gottes ist ja die Ewigkeit. Das da, wo wir hinkommen, nur wenn wir an Jesus glauben, die Erwachsenen, die hier oben alle PS haben, da sind die, die das nicht haben, automatisch drin. Die haben es automatisch schon geschafft. Das ist ein großer Segen, der in der Bibel steht. Aber daneben gibt es eben auch noch diese Möglichkeit, dass man das ewige Leben erreicht über die guten Werke. Auch nochmal, ich sage das, wenn uns als gute Protestanten das so ein bisschen bricht mit unserer Rechtfertigungslehre, aber das gilt nur für die Menschen, die Jesus eben nicht gekannt haben. Übrigens, das sagt die Schrift auch. Dieses Gericht, das Wiederkommen Jesus, geschieht genau an dem Tag, wenn alle Menschen auf dieser Welt das Evangelium von Jesus Christus gehört haben. Dann kommt der Herr wieder. Nicht vorher. Brauchen wir gar keine Berechnung anzustellen, wann das sein wird. Der Tag ist genau fixiert. Wenn alle Menschen das Evangelium vom Herrn gehört haben, dann kommt Jesus wieder und dann wird er dieses Gericht halten. Und dann werden einige auferstehen, die noch in den Gräbern sind, die eben Gutes getan haben. Das ist die zweite Gruppe. Jetzt kommen wir zur dritten und letzten Gruppe. Und das ist etwas ganz Furchtbares. Es gibt nämlich auch nach dem Tod das ganz, ganz furchtbare Ende. Es gibt nicht am Ende aller Zeiten diesen lieben Gott, der irgendwo kommt und sagt, ist doch alles nicht schlimm gewesen, nicht? So ein Sabbat, einen alten Kreis, wie sich viele den Herrn vorstellen, so nach dem Motto, der am Ende aller Zeiten, so wie unser Großvater, sagt, ja, schwamm drüber, nicht? Dass sein Enkel nicht böse sein kann. Nein, die Bibel spricht von einem zornigen Gott, der abrechnet, der knallhart abrechnet, der mit allem, was da ist, alles zutage bringt. Und wenn ich über meine Schuld, über meine Sünde nicht das Blut Christi drüber gebracht habe, dann muss ich dafür gerade stehen. Und wenn ich dann nicht gerade stehen kann, dann sagt die Bibel ganz deutlich, dass ich dann die Ewigkeit in der Verdammnis verbringe. So heißt es, die aber Böses getan haben, werden auferstehen zur Auferstehung des Gerichts. Da haben viele Leute, das kann aber nicht passen. Also jetzt stehe ich auf, muss ich weggehen, das, was der Pastor da erzählt, das ist dieser berühmte schwarze Pädagogik, das ist auch Mittelalter, das tue ich mir nicht mehr an. Ich möchte Sie nochmal bitten, lesen Sie bitte die Bibel. Lesen Sie die Bibel. Das, was wir an Gottesbildern haben, hat häufig überhaupt nichts mit dem zu tun, was die Gottesoffenbarung sagt. Sondern hat ganz viel zu tun mit unseren Klischees und mit unseren Wunschbildern. Hat viel mit dem zu tun, was die Religionskritiker Feuerbach und Marx und so gesagt haben. Wo wir Dinge in diesen Gott rein projizieren, die hier gar nicht drinstehen. Der Begriff lieber Gott kommt in der Bibel nicht ein einziges Mal vor. Gott ist die Liebe, das ja. Aber lesen Sie mal davon, was Gott an Zorn am Ende der Zeit bringt, wenn er die Zorneschalen ausgießt im Gericht, wenn dann passiert, wenn diese Welt untergeht. Das ist die Wahrheit. Wir müssen als Christen davor keine Angst haben. Sage ich nochmal ganz deutlich, wer zu Jesus gehört, ist davon entnommen. Aber wehe dem, der ohne Jesus in die Ewigkeit geht und dann in der Auferstehung steht bei der zweiten Auferstehung und kann sich vor Gott nicht rechtfertigen und muss dann in die Verdammnis. Meine Aufgabe als Pastor ist als allererstes dieses, dafür zu sorgen, dass Menschen diese Botschaft hören und dass sie wissen, was am Ende der Zeiten geschieht, dass sie nicht verloren werden. Das heißt in der Schrift einmal, dass von den Hirten, also von den Pastoren, Pastor heißt der Hirte, das Blut gefordert wird von den Menschen, für die sie Verantwortung haben. Und das ist ein Bild, das mir sehr schwer ist. Mir wird immer wieder gesagt, du bist so hart, du bist so brutal. Muss das denn immer wieder so deutlich gesagt werden? Ich sage, ich stehe eines Tages als Pastor vor dem Ewigen und Allmächtigen und muss mich verantworten für das Blut der Menschen, das er dann genommen hat und da wird von mir Verantwortung verlangt. Deshalb sage ich das heute Morgen auch nochmal ganz deutlich zur Warnung, dass dein Blut nicht von mir verlangt wird eines Tages. Ich habe es dir noch einmal ganz deutlich heute Morgen gesagt, auf diesem Schlachtfest. Wenn du ohne Jesus Christus lebst und stirbst, dann gehst du in die Verdammnis rein. Und Jesus möchte dich davor bewahren, deshalb lässt er dich warnen. Sagen die Leute, meine Güte, muss das denn immer so hart sein mit den Warnungen? Muss das denn immer so ausgesprochen werden? Bei allen anderen Dingen sind wir froh, wenn wir gewarnt werden. Nicht, wenn wir über die Autobahn fahren. Sind wir froh, dass der Verkehrsminister immer mal wieder so Schilder aufstellt, anschnallen, nicht zu schnell fahren, damit wir uns erinnern lassen, dass wir nicht gefährdet sind. Nicht? Bei der Zigarettenindustrie ist es so, die müssen alle möglichen Warnungen aufrufen, wie schlimm das ist zu rauchen. Ja, dass unser Leben hier auf Erden nicht bedroht ist durch irgendwelche Gefahren. Aber wisst ihr, die eigentliche Gefahr unseres Lebens, die droht uns nicht vom zu schnell Autofahren und auch nicht vom Zigarettenrauchen, so falsch das auch ist. Die eigentliche Gefahr unseres Lebens besteht darin, dass wir ohne Jesus Christus leben und sterben. Und genauso wie uns der Verkehrsminister warnt, wie uns das Gesundheitsministerium warnt, kommt auch Gott in diese Welt und lässt uns immer wieder durch sein Wort warnen, auch heute Morgen. Wenn du noch nicht zu Jesus Christus gehörst, dann lass dich warnen. Dann mach dich auf den Weg und übergib dein Leben dem Herrn, denn ohne diesen Jesus Christus gehst du Gefahr, verloren zu werden für Zeit und Ewigkeit. Was kommt nach dem Tod? Der dreifache Ausgang. Das ewige Leben unmittelbar postmortal, das ewige Leben nach Totenreich und Gericht Jesu und die ewige Verdammnis nach Totenreich und Gericht Jesu. Möge unser Herr und Gott es schenken, dass alle, die diese Predigt gehört haben, bei der ersten Gruppe dabei sind, weil sie an Jesus Christus glauben und nach ihrem Sterben hier auf Erden unmittelbar, postmortal, in der wunderbaren Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus sind. Möge der Herr diese Predigt an deinem Leben segnen. Amen.